Vertrauen. Das ist die Währung, die Journalismus hat. Das ist keine ganz neue Erkenntnis. Aber wie wichtig das ist, zeigt sich gerade aktuell wieder beim Krieg in der Ukraine. Darüber haben wir ja in Folge 65 unseres Podcasts auch schon gesprochen. Und da spielen auch jetzt wieder sehr wichtige Fragen eine Rolle. Zum Beispiel, wie erkenne ich als User, ob der Absender einer Information vertrauenswürdig ist? Welche Tools können wir als Medienschaffende entwickeln, um ihnen dabei zu helfen? Und wie können wir uns auf schwierige Nachrichtenlagen wie die momentane einstellen? Das sind nur einige der vielen Fragen, die es bei diesem Thema gibt. Und genau diese Fragen wollen wir uns heute schwerpunktmäßig in diesem Podcast mal anschauen und stellen ein Tool vor, das Reporter ohne Grenzen entwickelt hat, das transparenter machen soll, wo es im digitalen Raum seriöse Informationen gibt. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Medientage-Podcasts. Wir nehmen diese Folge am Mittwochnachmittag, dem 9. März auf. Seit 2 Wochen führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Und auch im Netz tobt ein Kampf und das nicht erst seit 2 Wochen, sondern schon wesentlich länger. Es ist eben auch der viel zitierte Medienkrieg. Und das wohl in einem Ausmaß, das größer ist als bei allen vorherigen Konflikten. Was sind gesicherte Fakten, was Propaganda und wo gibt es gezielte Beeinflussung und so weiter und so weiter. Und das passiert natürlich nicht nur in Russland und der Ukraine, sondern weltweit, was eben an der Architektur des Netzes liegt. Doch das Netz birgt natürlich auch Chancen, die staatliche Zensur zum Beispiel zu umgehen, die Unterdrückung von freien, unabhängigen Medien, wie wir sie in Russland in der Vergangenheit und auch ganz aktuell sehen. Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, hat es bei den Medientagen München 2021 so zusammengefasst.
Öffentlichkeit, Pressefreiheit im Netz konstituiert sich eben oft in einem transnationalen Raum und das bringt ganz eigene Probleme mit sich. Wir haben ja hier in Deutschland eine Diskussion, wenn wir über Social Media reden, oft eine sehr negative. Zu Recht, es gibt Hass, es gibt Hetze. Es gibt Morddrohungen, es gibt viele schlimme Entwicklungen. Aber in vielen Diktaturen, in vielen autoritären Ländern erleben wir auch gerade in unserer Arbeit bei Reporter ohne Grenzen, dass, das mag man vielleicht manchmal nicht glauben, dass tatsächlich auch diese Social-Media-Räume immer noch eine Art Freiheitsversprechen geben. Maria Ressa, die vor kurzem den Nobelpreis bekommen, ist da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Das ist fast schon eine Hassliebe. Einerseits gibt es dort Kontrolle, Zensur. Gleichzeitig schaffen diese Plattformen Öffentlichkeit und geben ein mit allen Problematiken, die das hat, Freiheitsversprechen. Insofern ist die große Herausforderung, wie schaffen wir es, dieses Freiheitsversprechen einerseits einzulösen und gleichzeitig trotzdem auch Hass und Hetze zu regulieren? Oder eigentlich, wie schaffen wir es, diese Community Standards, die es gibt, völkerrechtlich so weiterzuentwickeln, dass trotzdem Pressefreiheit gesichert wird? Und das ist, glaube ich, die große Regulierungsaufgabe für Pressefreiheit.
Umso wichtiger ist es, die Inhalte im Netz, die einen seriösen Absender haben, deutlich herauszustellen und für die User auch erkennbar zu machen. Und dafür hat eben Reporter ohne Grenzen eine Initiative gestartet, die Journalism Trust Initiative, über die wir jetzt sprechen werden. Alles in allem eine komplizierte Gemengelage, wenn es zum Beispiel darum geht, wie seriöse Inhalte im Netz zu unterscheiden sind von anderen. Und diese Gemengelage macht deutlich, wie groß die Verantwortung von Medienschaffenden ist, gerade wenn es um die schwierige Berichterstattung über einen Krieg geht, bei all den Falschmeldungen, all der Propaganda, die im Netz unterwegs ist. Verantwortung vor allem auch, wenn man eine so große Reichweite erzielt, wie die Angebote, die der Mann verantwortet, mit dem ich jetzt sprechen werde. Web.de und GMX gehören zu den Online-Portalen mit der größten Reichweite in Deutschland und Thomas Rebbe ist dort der verantwortliche Chefredakteur. Beide Portale gehören zur 1&1-Gruppe. Hallo Thomas, schön, dass du uns zugeschaltet bist heute und dir Zeit nimmst für den Medientage-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben uns ja ursprünglich verabredet, um heute über die Journalism Trust Initiative von Reporter ohne Grenzen zu sprechen, die du ja bei Web.de und GMX als erste große Online-Medien in Deutschland im vergangenen Jahr umgesetzt hast mit deinem Team. Darüber sprechen wir natürlich auch gleich noch. Aber gerade wenn wir über das Thema Vertrauen in journalistische Inhalte im Netz sprechen, kommen wir ja an der aktuellen Lage nicht vorbei. Das hängt ja auch unmittelbar zusammen. Was war am 24.02. so das Erste, was du aus journalistischer Sicht gedacht oder gemacht hast? Was war so, ja, war das Erste, was irgendwie dir in den Sinn gekommen ist, was jetzt passieren wird?
Na, das sind, glaube ich, so zwei Sachen gewesen. Das eine ist natürlich eine wirklich persönliche Betroffenheit. Also ich glaube, da kann sich auch kein Journalist von frei machen, dass er neben seinem Beruf natürlich auch irgendwie selber denkender, fühlender Mensch ist. Und das sind wirklich dramatische Situationen, dramatische Bilder gewesen, die wir da gesehen haben. Und der zweite Gedanke ist dann tatsächlich immer gleich natürlich auch schon, was heißt das jetzt? Also was bedeutet das für unsere Berichterstattung? Auch ganz praktisch, wie müssen wir umorganisieren? Also wie können wir die Nachrichtenschichten verstärken? Müssen wir früher anfangen zu arbeiten, später aufhören zu arbeiten und so weiter? Also es wird dann tatsächlich sehr schnell sehr praktisch und das hat dann, glaube ich, so die ersten ein, zwei Tage uns auch in Atem gehalten, bis wir da wieder in so ein gewisses Normalsetting reingekommen sind.
Was waren so die Veränderungen? Also was konkret haben Sie dann oder was konkret hast du dann gemacht oder was habt ihr umgesetzt bei euch im Team?
Ja, einer dieser Punkte, den habe ich schon genannt. Also wir haben tatsächlich einfach die Nachrichtenschichten deutlich verstärkt. Wir haben einen entsprechenden Blog aufgesetzt, Kollegen explizit für dieses Thema abgestellt, damit die sich da ununterbrochen darum kümmern können. Haben aber dann natürlich auch schon geguckt, welche Themen möchten wir rundherum machen, also welche Analysen können wir machen. Und das geht dann tatsächlich in alle Ressorts rein, haben sich natürlich auch die, also nicht nur, also klar ist das Politikressort besonders stark davon betroffen gewesen, aber auch alle anderen Ressorts haben gleich entsprechend überlegt, was heißt das jetzt auch für ein, beispielsweise ein Ratgeberressort, ne? Also da sind ja dann auch in den nächsten Tagen viele Meldungen gekommen, rein wirklich praktischer Natur, gerade jetzt, wie gehen wir auch, also was muss ich beachten, wenn ich jetzt ukrainische Flüchtlinge bei mir zu Hause aufnehme? Gibt es da praktische Dinge, die ich berücksichtigen muss? In den letzten Tagen ist dann zunehmend natürlich auch noch das Thema dazu gekommen, wie gehe ich grundsätzlich mit dieser Angst um, mit diesen dramatischen Bildern, die jeder sieht? Wie erkläre ich Krieg meinen Kindern? Also das sind einfach so vielfältige Themen, die alle Ressorts betreffen und das, also ganz großes Kompliment an alle Kolleginnen und Kollegen, nicht nur bei uns, sondern in allen Redaktionen, in solchen Lagen, wie wir das ja als Journalisten nennen, da merkt man immer, wie alle zusammenrücken und tatsächlich das Unmögliche möglich machen.
Das Unmögliche möglich machen, ist das auch, Kriegsberichterstattung ist ja mit so unglaublich vielen Unsicherheiten ja auch verbunden. Es gibt sehr viele, ja, auch News, die schwer überprüfbar sind. Da hast du da auch nochmal mit deinem Team die Tools, die ihr für solche Sachen habt, nochmal auf den Prüfstand gestellt? Habt ihr da nochmal auch drüber gesprochen, wie ihr mit diesen Unsicherheiten umgeht? Wie war das?
Ja, absolut. Also der Spruch kommt ja nicht von, also nicht so fern her, dass der im Krieg die Wahrheit das erste Opfer ist. Ja. Und in der Tat ist es so, dass wir an der Stelle sehr, sehr vorsichtig mit den Informationen sein müssen. Und das unterscheidet die Arbeit gerade auch tatsächlich sehr, sehr stark von der letzten Lage, nämlich der Corona-Pandemie, die eben auch schon eine enorme Herausforderung für alle bedeutet hat. Aber da war es zumindest so, wenn es unterschiedliche Perspektiven gab, dann konnte man doch mal selber in die Studie reinschauen und gucken, wie sieht's denn tatsächlich aus. Das ist jetzt sehr, sehr viel schwieriger. Und insofern ist es nicht nur wichtig, erstmal grundsätzlich eine journalistische Distanz immer zu wahren, sondern auch natürlich Tools zu kennen, wie man verifizieren kann, aber auch an den Stellen, wo man merkt, okay, ich komme da selber nicht weiter, sich auch nicht zu schade zu sein, auch auf Partner beispielsweise zurückzugreifen. Also wir arbeiten intensiv da auch mit Korrektiv beispielsweise zusammen oder auch die dpa hat auch ein großes Faktencheck-Team, so dass wir dort auch zusätzlich Informationen verifizieren können, damit wir dann in der Berichterstattung wirklich möglichst sauber bleiben. Und selbst dann, also man muss wirklich immer dieses dicke Fragezeichen sich als Journalist setzen, gerade wenn es Berichte sind, die einem so in die eigene Lesart reinpassen, ja, wo man sagt, ach ja, das wäre jetzt richtig schön, wenn das so wäre. Selbst dann muss man als Journalist immer diese Distanz wahren und erstmal grundsätzlich in Frage stellen, was dort kommt.
Ja, auch mit seinen eigenen Ängsten als Journalist, da muss man natürlich umgehen und seinen eigenen Sorgen und Befürchtungen und dann nicht, genau wie du sagst, dass man halt nicht irgendwie sofort denkt, oh, das wäre jetzt einfach zu schön, wenn das jetzt diese hoffnungsvolle Nachricht stimmen wird und dann doch sich wieder anders herausstellt. Ich habe ja schon erwähnt am Anfang, du verantwortest ja mit web.de und GMX natürlich auch zwei sehr reichweitenstarke Dienste. Wie ist denn da so der Austausch auch mit den Usern? Also merkt man auch, dass von denen da mehr kommen, dass die Fragen haben, wie hat sich das in den letzten Tagen und zwei Wochen entwickelt?
Die Nutzerinnen und Nutzer haben schon immer gerne sehr viele Fragen gestellt. Also das ist tatsächlich erstmal nichts komplett Neues, aber ja, es ist so, dass sich auch das Aufkommen an Kommentaren und an Feedbacks nochmal deutlich erhöht hat. Also man muss ungefähr, also wir haben so eine Feedback-Funktion unten auf der Seite unter jedem Artikel. Da bekommen wir jeden Tag so 800 bis 900 Mails. Dazu kommen dann noch Kommentare und tausende Kommentare auch bei Facebook etc. Aber allein, wenn man sich diese wirklich sehr konkreten Feedback-Mails anschaut, da ist ein ganz, ganz großer Anteil sind wirklich Meinungen und Fragen zu der konkreten Berichterstattung. Also es geht gar nicht immer drum zu sagen, oh, ihr macht das super oder ihr macht das schlecht oder ich habe hier einen Fehler gefunden oder so, sondern der ganz, ganz überwiegende Teil ist wirklich Meinung zu den berichteten Ereignissen. Und man merkt, was für ein großes Bedürfnis die Leserinnen und Leser haben, sich selber auch äußern zu können und einfach mal, ja, ich sag mal, salopp sich auskotzen zu können, was sie über diese Situation gerade selber denken.
Also einmal natürlich dieser Kanal, den sie nutzen können, um sich auszutauschen. Aber ist es vielleicht auch, um vielleicht auch so ein bisschen auf das Thema Vertrauen zu kommen, gibt es in solchen Lagen, beobachtest du das vielleicht auch eine Rückbesinnung auch so ein bisschen von vielen auf seriöse journalistische Angebote, dass man da denkt, oh, jetzt gerade wenn es irgendwie so entscheidende Ereignisse sind, greife ich vielleicht doch lieber auf das zurück, die Marken zurück, die ich kenne, anstatt mich irgendwie in irgendwelchen Gruppen, Telegram-Gruppen rumzutreiben.
Also ich weiß jetzt nicht, ob die Telegram-Gruppen weniger Traffic hatten in den letzten Wochen. Ja. Also ich glaube fast, dass das nicht zutrifft. Aber in der Tat ist natürlich, das sind die Zugriffe auf die klassischen etablierten Nachrichtenseiten deutlich gestiegen. Wir haben auch bei uns ungefähr 30% Wachstum in den Visits gesehen im Nachrichtenbereich. Also das Informationsbedürfnis ist einfach sehr, sehr, sehr groß. Keine Frage. Und ich glaube, dass gerade in so einer Situation es total wichtig ist, dass man eben solche Themen wie Vertrauen intensiv adressiert und versucht zu erklären. Und wenn wir beispielsweise dann einen Kommentar schreiben, den wir dann gar nicht mehr Kommentar nennen, sondern meine Meinung nennen, um auch da klarer zu machen, was es denn ist, dann ist es uns total wichtig, dass wir da immer erklären, was ist denn so ein Meinungsstück? Was bedeutet das, dass wir jetzt hier unsere Meinung kundtun? Und wie unterscheidet sich das dann von unserer ganz normalen Nachrichtenberichterstattung? Diese Transparenz, glaube ich, ist total wichtig und das geht ja dann auch genau in das Thema des Podcasts, weil wir das einfach für uns erkannt haben, dass wir da viele Möglichkeiten haben, die wir zumindest vor 2 Jahren noch gar nicht so ausgeschöpft hatten.
Genau, da sind wir beim Thema, du hast es angesprochen, wir möchten ja auch gerne über die Journalism Trust Initiative sprechen, die web.de und GMX ja als erste deutsche Medienangebote angewendet haben. Wenn wir da vielleicht mal ganz grundsätzlich erstmal darüber sprechen, was ist denn diese Initiative, also was steckt dahinter?
Ja, die Journalism Trust Initiative, die ist von Reporter ohne Grenzen gegründet worden oder initiiert worden und hat letztendlich zum Ziel, mehr Transparenz gegenüber Leserinnen und Lesern beispielsweise zu schaffen, indem letztendlich geschaut wird, wie arbeiten die Redaktionen. Also es ist gar nicht so sehr die Fragestellung, was wird dort berichtet. Das ist keine Bewertung der Inhalte. Das wäre auch aus Pressefreiheitsgründen hochproblematisch.
Gefahren, ja.
Ja, genau. Also insofern geht es wirklich rein um das Operative. Und da gibt es tatsächlich, also da tun viele Redaktionen ja, noch nicht ganz so viel, wie man tun könnte. Und das war letztendlich einer der Gründe, warum sich diese Initiative gegründet hat. Und wir waren da übrigens zu Beginn gar nicht beteiligt. Also wir haben das quasi mehr oder weniger zufällig, das kann ich ja gleich noch ein bisschen erzählen, sind wir da drauf gestoßen und haben gemerkt, dass das für uns ein sehr, sehr hilfreiches Tool ist, um genau diese operativen Themen bei uns zu bearbeiten.
Genau, reden wir doch doch direkt mal darüber. Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, was ja, was dahinter steckt und warum du das wichtig findest. Was hat euch dann überzeugt, genau bei dieser Initiative mitzumachen? Was waren so die Punkte, wo du gesagt hast, wow, also das ist genau das, was eigentlich, was wir brauchen, um das Vertrauen zu stärken, auch das Vertrauen der User vielleicht in uns zu stärken. Was hat dich da überzeugt oder euch überzeugt?
Also es gibt eigentlich so zwei Punkte. Ich würde sagen, es gibt einen Grund und einen Anlass. Der Grund, warum wir das getan haben, hängt damit zusammen, du hast es eben schon erwähnt, dass wir einfach eine sehr, sehr hohe Reichweite haben. Ungefähr die Hälfte der Nutzerinnen, der Online-Nutzerinnen in Deutschland haben ein E-Mail-Konto bei web.de oder GMX und ungefähr die Hälfte von denen nutzt unsere redaktionellen Inhalte. Also das ist eine sehr, sehr hohe Reichweite. Aber das ist eben nicht nur eine hohe Reichweite bei nachrichtenaffinen Menschen, sondern das, was uns von anderen unterscheidet, ist tatsächlich, dass wir auch eine sehr, sehr hohe Reichweite, insbesondere bei Menschen haben, die nicht so nachrichteninteressiert sind. Haben das auch mal in der Studie erhoben und haben da eine Reichweite von 17% bei den Leserinnen und Lesern, die nur sehr selten Nachrichten konsumieren und liegen da weit vor anderen Medien. Also Spiegel, um Vergleichswert zu haben, liegt da bei 10%, Zeit bei 3%, Süddeutsche sogar nur 1,3%. Also das heißt, das sind Medien, die erreichen logischerweise eine sehr nachrichtenaffine Gruppe, die wir auch erreichen, aber wir erreichen eben auch diejenigen, die nicht so nachrichteninteressiert sind. Das war für uns der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, da ist einfach eine sehr, sehr hohe Verantwortung, die wir haben, der möchten wir Rechnung tragen. Das ist der Grund. Der konkrete Anlass, der liegt ungefähr 2 Jahre zurück. Da ist für Deutschland zum ersten Mal der Global Disinformation Index, nennt sich das, erhoben worden, der bemisst, wie wahrscheinlich es ist, dass man bei einzelnen Medien Desinformation liest. Also so grob beschrieben. Da haben wir damals intensiver mal reingeschaut in diese Studie und haben zumindest auf der Inhalteseite auch ganz gut abgeschnitten. Also das heißt so eine Art Blindtest, wo letztendlich nur die Inhalte bewertet wurden. Das war alles irgendwie super. Das ist für mich total wichtig gewesen, weil die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten bei uns an der Stelle schon mal okay ist. Aber die Studie hat halt bemängelt, dass für den gesamten deutschen Markt einfach so ein, Sie haben es genannt, ein beunruhigender Mangel an Transparenz da ist. Und dass es teilweise noch nicht mal Informationen zu Eigentumsverhältnissen gibt, zu Einnahmequellen und so weiter. Und die Basis für diesen Global Disinformation Index war genau der Kriterienkatalog der Journalism Trust Initiative. Und darüber sind wir auf diese Initiative aufmerksam geworden und haben uns dann diesen Fragebogen geschnappt und haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt mal und gehen in diesen Fragebogen rein und beantworten den.
Genau, jetzt sind wir schon bei diesem Fragebogen. Das wäre ja die Frage gewesen, die sicherlich auch viele unserer HörerInnen bewegt und interessiert, ist, ja, wie setze ich das konkret als Redaktion, als Medienhaus um? Was muss ich da tun? Da gibt's ja mehrere Schritte. Du hast den Fragebogen jetzt angesprochen. Was wird denn da so abgefragt? Wie lang ist der? Wie viel Kapazitäten bindet das? Also wenn du vielleicht einmal so einen kleinen Einblick in die konkrete Umsetzung geben kannst.
Ja, gerne. Also vielleicht vorab, es gibt so 3 Stufen bei der Journalism Trust Initiative. Die erste Stufe ist eben dieser besagte Fragebogen und dass man den selbst evaluiert und sich selber quasi die Fragen beantwortet. Das kann jede Redaktion einfach so machen. Der ist frei zugänglich und das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass man diesen Fragebogen dann veröffentlicht und der dritte Schritt ist dann eine Zertifizierung, dass man die Punkte letztendlich unabhängig überprüfen lässt, ob das, was man dort angegeben hat, auch stimmt. Und die tatsächlich deutlich aufwendigste Stufe ist die erste, nämlich diese Selbstevaluierung. Das ist tatsächlich nichts, was man einfach so nebenbei machen kann. Das ist ein Fragebogen mit deutlich über 100 Fragen. Manche sind sehr einfach zu beantworten, also auf welchen URLs veröffentlichen Sie oder welche Social-Media-URLs haben Sie. Das sind relativ schnell und einfach zu beantwortende Fragen. Auch viel mit Ja und Nein. Also das muss man gar nicht so ausführlich werden.
Und kann man bei dir auf der Seite oder bei web.de auf der Seite auch nachschauen. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Das habe ich mir auch natürlich mal angeschaut, diese Fragen. Also das gehört ja dann auch zum Teil. Also das kann sich auch jeder dann mal anschauen. Das ist an der Stelle eingeschoben.
Genau. Absolut, genau. Also das ist komplett transparent einsehbar, weil wir eben auch alle drei Stufen dort durchlaufen haben und auch zertifiziert sind, ist es auch ganz, ja, ganz offiziell sozusagen. Ja. Einsehbar alles, was wir dort angegeben haben. Trotzdem gibt es auch Fragen, die dann erstmal ja, also viel Arbeit produzieren. Was wir in diesem Prozess nämlich gemerkt haben, ist, dass wir zwar wahnsinnig viele Regeln Vorgaben haben, dass die aber an allen möglichen Stellen verteilt liegen. Da gibt es dann irgendwie eine Richtlinie hierzu, dann gab es mal eine Mail oder irgendwo hat man mal im Intranet was festgelegt. Und das musste tatsächlich erstmal alles zusammengeführt werden. Und um das zu tun, haben wir eine Taskforce gegründet mit 4, 5 Kolleginnen und Kollegen, mit der wir dann wirklich sehr kontinuierlich an diesem Thema gearbeitet haben. Also wirklich Stück für Stück. Jeder hat so sein Fragenpaket mitbekommen und ist dann losgezogen und hat die Informationen zusammengesucht. Also manchmal kann man das vielleicht, um den Umfang so ein bisschen zu ermessen. Manchmal sind es so, liest sich das dann so leicht. Also da ist dann zum Beispiel eine Frage, schließen Ihre redaktionellen Leitlinien den Schutz vor echter, potenzieller oder angenommenen Interessenskonflikten ein? Ja, also und dann steht da ja. Also das, ja. Das ist dann unsere Antwort. Ja, da steht ja. Aber tatsächlich ist es so, dass im Hintergrund dieser Frage halt wahnsinnig viel passiert ist. Ne? Also da haben wir interne Compliance-Richtlinien überarbeitet zu Sorgfaltspflichten, Transparenzregeln. Wir sind eh schon dem Presserat selbst verpflichtet gewesen und so weiter und haben diese ganzen Punkte dann in eine interne Compliance-Richtlinie aufgenommen, damit das Ganze auch verbindlich wird für die Kolleginnen und Kollegen bei uns. Bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwie was hinschreibe, wenn es dann irgendwie keine Anwendung findet. Und haben beispielsweise auch diese Selbstverpflichtung dem Presserat gegenüber auch in sämtliche Verträge mit unseren freien Autorinnen und Autoren eingefügt, damit man das, was wir dort beantwortet haben, tatsächlich auch nachprüfbar zeigen kann, dass es tatsächlich so ist. Ja, also insofern, manches liest sich einfach, aber im Hintergrund doch sehr aufwendig.
Spannend, genau. Eigentlich die Frage vorweggenommen, die ich exakt so als nächstes gestellt hätte. Weil, wie gesagt, ne, wenn man das so durchgeht und dann steht dann da ja bei ja auch komplexen Fragen. Ne? Also auch wenn es irgendwie heißt, verfügen Sie über interne Regeln und ein systematisches redaktionelles Verfahren, ich lese das gerade ab übrigens, um die Korrektheit Ihrer Inhalte zu gewährleisten. Ja. Wow, also da geht es halt wirklich ja auch an die Grundfesten von journalistischem Arbeiten und dann steht da halt ein ja. So, ne? Richtig. Aber was dahinter steckt und ich fand jetzt spannend, dass du das ja mit deinem Team auch genutzt hast, um halt die Prozesse zu überprüfen und gegebenenfalls dann auch anzupassen. Dann liest man halt so eine Frage und wahrscheinlich, also ich wäre halt die Frage, ob es so ein Verfahren vorher schon gab oder ob man sich das dann nochmal angeschaut hat. Und ist das dann bei dieser Frage vielleicht speziell, weil ich sie sehr spannend fand, dass da nur ein Jahr stand, war das dann da auch so, dass man dann gedacht hat, oh, okay, da schauen wir nochmal nach?
Das war auf jeden Fall eine Frage, wo wir sehr viele unterschiedliche Regeln zusammengeführt haben, weil genau das ist so eine Frage, die sich im redaktionellen Tagesgeschäft immer wieder neu stellt. Und wenn man dann beispielsweise auf irgendeinen Missstand oder einen Fehler aufmerksam wird und sagt, okay, das darf uns in Zukunft nicht mehr passieren, dann gab es in der Vergangenheit halt üblicherweise irgendwie eine Mail, wo drin stand, so ab sofort machen wir das so und so. Und all diese Punkte haben wir letztendlich dann zusammengeführt durch diesen Prozess, was uns sehr, sehr geholfen hat. Nur um das kurz noch zu sagen, dass da nur ein Ja steht, das liegt an der Stelle gar nicht an uns, sondern das ist tatsächlich in den Antwortmöglichkeiten so beschränkt. Ich kann dort quasi nur Ja oder Nein ankreuzen und das war's. Aber tatsächlich ist das, was dahinter steht, sehr, sehr komplex teilweise. Und gerade in dieser Frage ist es ein Punkt, den wir auch in unseren in unsere Leitlinien mit aufgenommen haben. Also wir haben auch vorher schon Leitlinien gehabt, die haben wir aber in dem Zuge deutlich überarbeitet und sie beispielsweise auch in so einem Transparenzblock auf unseren Seiten zugänglich gemacht. Also eine komplette Rubrik eingeführt, wie wir arbeiten, mit sehr, sehr vielen Transparenztexten, wo man auch den Regelkatalog von uns, also die Leitlinien, komplett einsehen kann.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, der erste Schritt war der aufwendigste. Dann kommen ja noch zwei. Einmal Show und Glow heißt es ja, wenn ich mich richtig informiert habe. Welche Schritte sind denn da? Also Show ist wahrscheinlich die Veröffentlichung einfach, so, die ich gerade erwähnt habe und ja auch verlinken werde. Und dann ist ja eigentlich der spannende dritte Punkt, weil bisher könnte man ja sagen, ja, diese Selbstevaluierungen sind ja gut und schön, ne? Und so wie du das jetzt auch erzählt hast, wenn man das dann wirklich zum Anlass nimmt und sagt, wir machen uns wirklich ernsthaft jetzt Gedanken darüber, wie unsere Prozesse aussehen und was man verbessern könnte. Aber ein Schelm, wer Böses denkt, man könnte natürlich auch sagen, ja gut, dann schreibe ich da überall Ja hin und veröffentliche das und dann denken alle, ich bin ein seriöses Medium, obwohl ich es vielleicht in vielen Teilen noch gar nicht bin oder Sachen nicht umgesetzt habe. Deswegen ist dieser dritte Punkt ja so entscheidend. Wie läuft das denn ab?
Ja, absolut. Also der erste Schritt, den haben wir nicht nur für uns gemacht, aber wir haben am allermeisten innerhalb der Redaktion davon profitiert, ja. So würde ich das sagen. Der zweite Schritt ist so, dass letztendlich, also da fängt es dann an, auch Geld zu kosten, das muss man auch sagen. Also da zahlt man dann eine Jahresgebühr, die ist nicht besonders hoch, die bemisst sich da auch danach, welche Reichweiten man hat, wie viele Redaktionen zu einem Verlag beispielsweise gehören. Das ist der Schritt, wo man das dann veröffentlicht, aber auch an der Stelle wird noch nicht überprüft, ob das, was man veröffentlicht, auch der Wahrheit entspricht. Ja, also so wie du sagst, ne, kann man letztendlich, könnte man publizieren, was man möchte. Wobei ich sogar an der Stelle schon sagen würde, ich finde auch das schon einen sehr wesentlichen Schritt, weil mit der Veröffentlichung macht man sich an der Stelle natürlich auch immer überprüfbar. Ja. Ne? Also dann kann man ja die Frage stellen, ja, du sagst da ja. Genau.
Das Korrektiv der Öffentlichkeit.
Einfach. Ganz genau. Ja, genau, ne? Also das, da ist dann bereits ein Korrektiv da. Insofern finde ich auch diesen zweiten Schritt schon sehr, sehr wichtig. Der dritte Schritt, der ist dann tatsächlich auch so, dass er ein bisschen was kostet, weil dann an der Stelle eine unabhängige Instanz dazukommt. In dem Fall war das das Beratungsunternehmen Deloitte, die dann ein Audit gemacht haben, die Informationen überprüft haben, also denen hat dann eben nicht nur gereicht, dass wir da Ja geschrieben haben, sondern die haben dann entsprechend die Unterlagen gebraucht, mit denen wir nachweisen konnten, dass dieses Ja auch tatsächlich ein Ja ist. Und dann gehen die das da Punkt für Punkt durch in einem Kriterienkatalog, dann gibt es paar Rückfragen, wenn an der einen oder anderen Stelle etwas aus den zugänglichen Informationen noch nicht klar genug hervorgegangen ist. Ja, und dann am Ende steht dann die Zertifizierung. Das ist so der Prozess. Aber der war, also um das vom Arbeitsaufwand nochmal deutlich zu machen, zweiter und dritter Schritt ist deutlich weniger Arbeit, hängt vielleicht aber dann natürlich auch damit zusammen, wenn man den ersten Schritt gut gemacht hat, dass dann der zweite und dritte Schritt nicht mehr so aufwendig wird.
Wie lang hat das gedauert? Also wie war so der zeitliche Rahmen? So vielleicht von der ersten, wir möchten das machen, Besprechung bis dann am Ende die Zertifizierung stand?
Ich würde sagen, das waren so ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. Also das war so der Zeitraum, den das in Anspruch genommen hat, ja.
Also schon auch eine ganz, also sollte man jetzt anfangen, wenn man das vielleicht zeitnah haben möchte oder dann auch diesen Prozess durchlaufen.
Ach, vielleicht gibt es andere, die das auch schneller machen oder so. Das ich glaube, wenn man da, also wenn es um Schnelligkeit geht, kriegt man das sicherlich auch schneller durch, aber ehrlicherweise war Schnelligkeit für uns da gar nicht so der entscheidende Faktor, sondern ich glaube, wir haben wirklich davon profitiert, sehr intensiv auch über einzelne Punkte wirklich auch zu diskutieren. Was bedeutet denn diese Frage für uns? Mitarbeiterfürsorge beispielsweise. Was sind das, also was verstehen wir unter Mitarbeiterfürsorge? Und was können wir dort tun, damit es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns gut geht? Das ist übrigens ein Punkt, der gerade jetzt auch wieder bei Krieg in der Ukraine total wichtig geworden ist, weil ja die Redakteurinnen und Redakteure bei uns jeden Tag diese ganzen Bilder und Nachrichten sehen, einordnen müssen und natürlich viel mehr sehen als Leserinnen und Leser unserer Seiten und wir vieles auch wegfiltern. Da war es ein riesiger Vorteil für uns, dass wir dann einfach ein One-Pager, den wir während des Prozesses entwickelt hatten für genau dieses Thema, rausholen konnten und jetzt auch nochmal den Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben konnten, an wen sie sich wenden können, wenn sie entsprechende Probleme haben oder wenn es ihnen nicht gut geht und wenn sie Unterstützung brauchen. Und auch solche Sachen sind Teil dieses JTI-Prozesses gewesen.
Auch da die Frage, hätte ich jetzt auch natürlich gestellt, ob das jetzt in der aktuellen Situation auch geholfen hat, dieses Verfahren. Ne? Also man stellt viele Prozesse auf den Prüfstand oder ihr habt viele Prozesse auf den Prüfstand gestellt in den letzten anderthalb Jahren. Und hilft das insgesamt gerade beim Bewältigen dieser Lage gerade, die ja auch viel von dem einfach, du hast ja eine Sache gerade auch schon angesprochen, viel von dem berührt, was bei dem JTI-Verfahren auch wichtig ist und gefragt wird?
Ich glaube ja. Ich würde aber einschränkend sagen, das ist auch jetzt keine Versicherung für alle Zeiten, dass alles jetzt wunderbar ist. Ich merke gerade auch in der aktuellen Situation, dass das Dinge sind, die auch fortlaufend angepasst werden müssen. Das ist nichts extrem Stabiles, sondern wir werden unsere Prozesse immer weiterentwickeln müssen und an neue Situationen anpassen müssen. Sprache beispielsweise ist auch so ein Punkt, den wir in den letzten anderthalb Jahren intensiv uns angeschaut haben, der jetzt auch wieder zum Tragen kommt. Wie nennen wir das denn? Nennen wir das Ukraine-Krieg? Nennen wir das Krieg in der Ukraine? Ist es ein Angriffskrieg? Ist es eine Militäroperation und so weiter, ne? Um da im
Das sollte man vielleicht nicht übernehmen, genau, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Da sind wir uns total einig, aber es sind natürlich alles Fragen, wie gehe ich zum Beispiel mit diesem Begriff um, wenn er vorkommt, ja? Also dass man ihn dann entsprechend in Anführungsstriche setzt und auch nur dann verwendet, wenn es eben darum geht, dass dieser Begriff eben von russischer Seite propagiert wird. Das sind aber alles Punkte, die kontinuierlich immer wieder neu angeschaut werden müssen. Und ich würde wirklich nicht sagen, dass dieser Prozess jemals zu Ende ist. Mhm. Auch dieser Arbeitskreis, der sich damals gebildet hat, um diese Themen zu bearbeiten, den haben wir nicht eingestampft, den gibt es nach wie vor. Wir treffen uns nach wie vor alle zwei Wochen, um auch weiterhin solche Themen anzuschauen und vor allem auch Nutzerfeedback uns anzuschauen, wo haben Leserinnen und Leser Schwierigkeiten, Inhalte einordnen zu können, um dann eben auch weitere Transparenztexte zu verfassen, um es unseren Leserinnen und Lesern weiterhin auch einfacher zu machen.
Ist das vielleicht noch diese Frage zur ständigen Weiterentwicklung und Überprüfung auch der Prozesse? Ist das angelegt in dieser Initiative? Also gibt's da, oder ist das dann tatsächlich so ein bisschen Eigenverantwortung der Redaktion, das immer wieder auf den Prüfstand zu stellen? Oder ist das offiziell dann auch Teil? Also heißt, es kommt dann irgendwann diese unabhängige Instanz, die bei Ihnen ja bei dir die Leute war und sagt, so, jetzt schauen wir mal nach 3 Jahren nochmal drauf. Weil auch Standards ändern sich, Prozesse ändern sich ja gerade in der schnelllebigen Medienwelt. Ist das da ein Thema auch noch?
Ja, das ist so, dass das jetzt auch kein Ewigkeitszertifikat ist. Also das läuft nach 2 Jahren aus.
Okay.
Und außerdem, wenn man jetzt größere Änderungen an dem Fragebogen zwischenzeitlich vornehmen würde, dann würde die Zertifizierung auch nochmal neu angestoßen werden müssen. Also das ist schon drin angelegt, dass man sich da jetzt nicht sozusagen freikaufen kann, sondern dass es immer wieder auch auf den Prüfstand kommt.
Okay. Und User-Feedback, das hast du gerade auch schon erwähnt. Wie wird das wahrgenommen? Also das würde mich ja noch vielleicht zum Abschluss auch tatsächlich interessieren. Nehmen User das wahr, dass ihr das gemacht habt, dass ihr das veröffentlicht habt? Kommen da Rückmeldungen? Weil man hat natürlich erst so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist so ein sehr brancheninternes Ding vielleicht. Aber es geht natürlich auch gerade darum, den Usern ein Tool oder irgendwas an die Hand zu geben, wie sie sehen können, dass das ist eine seriöse Nachrichtenseite. Was bekommt ihr da an Feedback?
Ja, das ist ganz interessant, weil es ist tatsächlich im Augenblick noch eine sehr brancheninterne Diskussion. Man kann das bei uns auf den Seiten finden, dass wir dort beteiligt sind. Das ist im Impressum hinterlegt und auch auf der Homepage. Unten haben wir ein entsprechendes Logo eingebunden. Aber wir möchten das noch ausbauen. Also möchten künftig tatsächlich auf jeder einzelnen Seite darauf hinweisen, auf diese Initiative. Das ist im Augenblick noch nicht der Fall. Was die Leserinnen und Leser aber sehr stark gemerkt haben, sind die Einzelmaßnahmen, die wir vorgenommen haben. Also beispielsweise bei der Kennzeichnung von Meinungen, dass wir die sehr, sehr, sehr viel prägnanter heute machen als früher und dass wir auch dann immer noch entsprechende Verlinkungen drunter haben, wo weiterführende Informationen dazu stehen. Das wird sehr, sehr stark wahrgenommen und da bekommen wir sehr positive Rückmeldungen.
Also auch da sieht man, dass es auf jeden Fall auch ankommt. Vielleicht noch eine kurze Frage eingeschoben, die wahrscheinlich auch viele interessiert. Ist das auch ein Tool, um natürlich, ich meine, ihr müsst natürlich auch Geld verdienen, das ist ja auch kein Geheimnis, auch ein Tool, wo man auch Werbeschaffende mit ködern oder überzeugen kann, dass hier, wo ihr eure Marke bewerbt, hier geht's seriös zu sozusagen. Merkt ihr da auch schon Feedback? Gibt's da Rückmeldungen?
Das ist tatsächlich ein Nebeneffekt, den wir gerne mitnehmen. In der Tat geht es in der Werbevermarktung ja sehr stark darum, Brand Safety herzustellen, bedeutet Umfelder zu haben, in denen man werben kann, die tatsächlich auch glaubwürdig sind. Nicht, dass man auf einmal neben irgendwelchen Fake News Nachrichten seine Werbung sieht. Und die Initiative ist eben auch daraufhin abgestellt, solche Signale für die Werbewirtschaft zur Verfügung zu stellen. Also die ganzen Ergebnisse sind maschinenlesbar, sodass auch eine Suchmaschine oder eben ein Werbetreibender erkennen kann, dass es eine Webseite ist, die entsprechend compliant zur Journalism Trust Initiative ist. Und das kann auch für die Werbevermarktung oder auch für Suchmaschinen etc. genutzt werden.
Genau, ich glaube, das war nochmal wichtig, dass wir das hinten raus nochmal deutlich gemacht haben. Auch diese Maschinenlesbarkeit, ja auch ein wichtiger Faktor einfach bei der Initiative. Genau. Thomas Rebbe, vielen, vielen Dank für das Gespräch und auch natürlich darüber, wie die letzten zwei Wochen bei euch in der Redaktion abgelaufen sind, was die Herausforderungen ja immer noch sind. Und da wünsche ich weiterhin einfach auch viel Kraft, viel Durchhaltevermögen an dich und die ganze Redaktion. Vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Dankeschön. Ich danke dir.
Über die Journalism Trust Initiative wird Thomas Rebbe übrigens auch bei der BLM-Veranstaltung Media Innovations sprechen, beim BLM Innovationstag am 5. April. Da wird mit Facts for Friends auch noch eine andere Initiative dabei sein, die sich für das bessere Erkennen von Fakten im Netz einsetzt. Generell wird es bei der Veranstaltung darum gehen, wie Innovation gerade auch in Krisenzeiten helfen kann und wie man mit ihrer Hilfe relevante Angebote schafft. Da gerne anmelden, das verlinke ich euch natürlich, wie ihr kennt's, in den Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.